Gut, also ich komme aus Kirchberg, allerdings 330 Kilometer von hier. Aber was mich für uns gleich ganz heimisch fühlen lassen hat, ist, wenn man gefragt wird, ob man Dreiviertel und Viertel kennt. Weil das sagen wir auch und überall, wo man in Deutschland hinkommt, versteht einen niemand. Aber hier wird man verstanden, wenn man Dreiviertel sagt und Viertel. Das ist schön. Das ist richtig gut. Ich habe uns nochmal nachgerechnet. Ich bin angestellt bei Evangelium für Kinder, e.V. Das ist ein kleiner Verein für Kinder, Teenie und mittlerweile auch ein bisschen Jugendarbeit in den neuen Bundesländern. Vor allen Dingen in Sachsen sind wir unterwegs. Und ich bin da jetzt habe jetzt mein 8. Jahr begonnen im Januar, was ich dort arbeite. Und habe in der Zeit so einiges durchlaufen. Habe am Anfang viel mit Kindern gearbeitet, was jetzt auch heute hier gut hinpasst. Mittlerweile mache ich zum größeren Teil Teenie-Arbeit, aber ich denke, das wird nicht so stören. Ich habe mich sehr gefreut, als das so eine Anfrage kam. Ich denke, es ist total gut, wenn man sich Zeit nimmt, mal so ein Wochenende intensiv für sich als Mitarbeiter mal was zu tun. Ja, wenn man so irgendwie aus so einer Freizeit ist, dann gibt man immer so viel und das ist gut, wenn man vielleicht auch mal selber was bekommt. Und ihr habt schon mitbekommen, hast schon gerade gesagt, Walter, das ist aufgebaut in zwei Teilen so, sozusagen diese Schulung. Heute Abend soll es um was gehen für euch als Mitarbeiter, was noch gar nicht so viel mit der Arbeit mit Kindern zu tun hat. Wo es mir aber wichtig ist heute Abend, dass es um euch geht. Um euch als Mitarbeiter, um eure eigene Beziehung zu Gott, um eure eigene Gottesbeziehung. Und morgen dann werden wir uns beschäftigen mit ein paar Fragen aus der praktischen Kinderarbeit. Über Recht wird es gehen, über Aufsichtspflicht, über Sexualstrafrecht und Jugendschutz. Meine Frau wird einen Vortrag machen zum Thema Disziplinschwierigkeiten. Und ja, die hat Erfahrung, sie ist, weil sie mit mir verheiratet ist. Und dann werden wir noch einen Vortrag haben zum Thema Entwicklung von Kindern, Entwicklungsstufen und Bekehrung und geistliches Wachstum. Das wird so morgen das Programm sein. Heute Abend, was für die Mitarbeiter. Und zwar das Thema, das Evangelium im Zentrum unserer Arbeit. Warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Ich möchte mal so beginnen. Ich bin jetzt, habe ich gesagt, seit mein 8. Jahr begonnen in der Arbeit mit Kindern im vollzeitlichen Dienst, viel mit Mitarbeitern zu tun gehabt. Und ich habe festgestellt, dass wir haben so ein großes Anliegen für das Evangelium. Und manchmal ist es so, dass es selbst sein kann, dass ein Mitarbeiter, der ein ganz großes Anliegen hat für das Evangelium, das Kindern weiterzugeben, selber vielleicht irgendwo sogar manchmal damit schwankt, alle Wahrheiten und Zusprüche des Evangeliums wirklich tief in seinem Leben verwurzelt zu haben. Und deswegen ist mir das Thema heute Abend sehr wichtig. Und ich beginne mal, warum dieses Thema. Das Evangelium, es ist der Ausgangspunkt unserer Arbeit und der Zielpunkt unserer Arbeit. Der Ausgangspunkt ist es deswegen, weil nur der Mitarbeiter wirklich sozusagen am Reich Gottes mitarbeiten kann, der selber das Evangelium selber tief verstanden hat. Das ist die Basis, das ist das, von dem wir herkommen. Und es ist der Zielpunkt unserer Arbeit, weil das unser Ziel ist, dass Kinder am Ende selber das Evangelium verstehen. Wir wünschen uns nicht nur, Arbeit mit Kindern zu machen, damit es nur schön ist und Spaß macht, so wichtig uns das ist. Wir wünschen uns, dass sie Jesus Christus kennenlernen, dass das Evangelium das Ziel unserer Arbeit ist. Und wenn wir selber das Evangelium nicht wirklich tief verstehen, dann werden auch die Jugendlichen und die Kinder, mit denen wir zu tun haben, das Evangelium nicht verstehen. Und ich habe so eine Tendenz in meiner Arbeit und jetzt arbeite ich 330 Kilometer entfernt und ich weiß nicht, ob's bei euch auch so ist. Deswegen kann sein, wenn ich vielleicht einiges so an Beispielen jetzt sage, weiß ich nicht, ob ihr euch drin wiederfinden werdet. Aber das ist das, was ich erlebe in meiner Arbeit. Eine Tendenz dazu, dass viele Kinder und Jugendliche ein Stück weit ein verdrehtes Evangelium haben. Ein verdrehtes Verständnis vom Evangelium. Und zwar in zwei Seiten. Es gibt die einen, die merke ich, die fangen an als junge Christen und sie nehmen, so, Sie nehmen Gottes Maßstäbe aus der Bibel nicht mehr wirklich ernst. Sie fangen an, Sünde in ihrem Leben zu dulden und haben so eine Art Verständnis von Gott, als würde Gott ja sowieso immer alles vergeben und haben so eine gewisse Beliebigkeit in ihrem Leben. Ich sehe das in meiner Arbeit, dass für immer mehr Jugendliche, auch aus christlichem Hintergrund, viele ethischen Probleme keine Probleme mehr sind. Immer mehr Paare schlafen miteinander vor der Ehe, sehen darin kein Problem mehr, ziehen zusammen vor der Ehe. Immer mehr Jugendliche, habe ich manchmal den Eindruck, haben einen viel lässigeren Umgang mit Suchtmitteln bekommen, nicht nur zum Genuss, sondern auch mit Rauschmitteln. Und ich habe so den Eindruck auf der einen Seite, dass manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, ob ihr das auch seht, aber so eine Art von Generation hochwächst, die ein bisschen nicht mehr alles ganz so ernst nimmt. Und auf der anderen Seite sehe ich genau das andere Extrem in meiner Arbeit. Da sehe ich auch so Jugendliche und Kinder, die wachsen herauf in so einer Art ganz, ganz viel zu engen Enge. In einer Art ja, Neogesetzlichkeit. Die sind super streng mit sich selbst und mit anderen. Viel strenger, als die Bibel das sagt. Die machen viel mehr Verbote, als was die Bibel es sagt. Und fangen an, das Evangelium nicht mehr wirklich zu verstehen. Sie können nicht glauben, dass Gott sie einfach liebt. Dass Gott bedingungslos liebt. Sie zweifeln an Vergebung, weil sie nicht glauben können, dass Gott ihnen vergeben kann. Sie übertonen Äußerlichkeiten und versuchen dann, wenn sie irgendwie gefallen sind, das wieder gut zu machen. Einfach so ein Beispiel. Ich bin mit einem Kindermitarbeiter geredet aus einer Gemeinde bei uns in der Gegend. Der hat dann zu mir gesagt, weißt du, Anton, jedes Mal, wenn ich irgendwas falsch mache in meinem Glauben, wenn ich sündige, dann denke ich muss irgendwas machen, damit Gott mich wieder liebt. Dann mache ich wieder eine Andacht in der Jungschau. Und wenn ich die gemacht habe und was Gutes für Gott gemacht habe, dann fühle ich mich wieder gut. Dann fühle ich mich wieder von Gott angenommen. Wisst ihr, und ich weiß nicht, ob ihr euch in diese beiden Felder reindenken könnt, aber ich sehe das in meiner Arbeit gerade. Auf der einen Seite die so ganz locker, viel zu locker mit Sachen umgehen, und auf der anderen Seite die viel zu streng mit Sachen umgehen. Und auf der einen Seite ich habe manchmal den Eindruck, der Grund, es hat bei beiden Gruppen am Ende die gleiche Wurzel. Beide Gruppen lieben in ihrem Glauben nicht Gott und Jesus am allermeisten, sondern die einen lieben am allermeisten ihre Freiheit und die anderen lieben am allermeisten ihre eigene Gerechtigkeit. Jeder liebt das, was er tun kann. Ich komme da noch ein bisschen später drauf, was das konkret meint. Ich möchte euch mal einen Mann zitieren aus der Kirchengeschichte, der hieß Tertullian. Und der Tertullian hat mal einen tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, es gibt zu jeder Zeit zwei Räuber links und rechts vom Kreuz, die dem Kreuz Wahrheit und Kraft rauben wollen. Also er hat es so auf dieses Bild am Kreuzesgeschehen bezogen. Es gibt immer zwei Räuber. Und diese zwei Räuber, hier ist das Evangelium in der Mitte mit dem Kreuz, das ist auf der einen Seite Beliebigkeit oder Liberalismus, wie auch immer man das nennen will. Das ist diese erste Gruppe, die ich beschrieben habe. So eine Art von ja, Beliebigkeit. Es ist doch eigentlich egal, wie ich lebe. Und auf der anderen Seite Moralismus, Gesetzlichkeit. Und das Problem ist, dass die Bibel uns beschreibt, dass überall da, wo man vom Evangelium sozusagen ein Stück nach links oder nach rechts geht, wirklich Gefahr droht. Ich möchte mit euch mal einen Bibeltext aufschlagen, und zwar aus dem Galaterbrief, Galater 5. Im Galaterbrief, da geht es Paulus genau um dieses Thema. Paulus schreibt einen Feuerwehrbrief an die Gemeinden in Galatien, weil er genau bei ihnen was feststellt. Er stellt fest, die sind nicht mehr in der Mitte, sondern die gehen so einen Schritt vom Evangelium weg. Die verlieren nicht das ganze Evangelium, die haben schon irgendwie das Kreuz, das ist wirklich noch ganz wichtig, aber die sind irgendwie so einen Schritt, gehen die zur Seite. Und ich möchte mal mit euch lesen, den Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Paulus führt einen erbitterten Kampf in diesem Brief mit den Galatern und er sagt ihnen, Leute, bei euch hat sich was eingeschlichen. Ihr seid in dem Falle ein Stück weit, ja, voll rechts ist es, ja, rechts. Ihr seid ein Stück weit, na, bei mir ist links, aber nach rechts gegangen, vom Evangelium weg. Ihr lieft total gut, ihr wart total nah am Evangelium dran und jetzt fangt ihr auf einmal an und führt Dinge ein, die das Evangelium überhaupt nicht sagt. In dem Fall haben sie sich wieder beschneiden lassen, sind ins Judentum irgendwie zurückgefallen. Und Paulus sagt jetzt, der sagt nicht, dass sie gar nicht mehr von Jesus reden. Er sagt, ein kleines bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Er warnt sie und sagt, Leute, es geht hier nicht darum, bei dem ganzen Thema nicht irgendwie um eine Nebensache. Das ist brandgefährlich. Wer das Evangelium in irgendeine Seite sozusagen kippen lässt, der lebt brandgefährlich. Deswegen schreibt Paulus diesen Brief und kämpft darum, dass die Galater wieder zurückkommen zum eigentlichen, wahren Evangelium. Wie kann man denn jetzt sehen, ob Christen das Evangelium wirklich verstanden haben oder nicht? Es ist interessant, was Paulus sagt. Paulus sagt, es ist der Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe erweist. Und Paulus bringt in diesem Galaterbrief so eine Art Test. Er hat einen Test für die Christen, einen Test, wo er sagt, ihr könnt sehen, ob ihr richtig am Evangelium dran seid. Und zwar ganz einfach, seht ihr das an den Früchten, die euer Leben bringt. Und er bringt da zwei Tests. Auf der einen Seite beschreibt er diese guten Früchte, die kennt ihr alle, ne? Das ist hier so die Früchte des Geistes, ne? So Liebe und alles das schöne Kuschelige und so. Aber er bringt vorher eine Liste an schlechten Früchten. Kennt ihr die auch? Die ist manchmal nicht ganz so bekannt. Und ich möchte euch die mal vorlesen. Und vielleicht als Vorbemerkung, als ich diese Liste gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, ich glaube, diese Liste beschreibt den Gemeindealltag und das, was ich kenne, viel besser als die zweite Liste, die jeder kennt. Ich lese die euch mal vor. Galater 5, Abvers 19. Da sagt der Paulus, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Paulus bringt so eine Liste. Und als ich die gelesen habe, diese Liste, ich weiß nicht, das war vor 2 Jahren im Sommer, das war ich auf einer Freizeit, habe über dieses Kapitel gelesen, und habe ich gedacht, meine Güte, das kommt mir alles so bekannt vor. Ich habe das vor uns gerade gesagt, ne? Was ich gerade beobachte, bei diesen liberal gewordenen Jugendlichen manchmal, sexuelle Unmoral, wie Gottes Maßstäbe aufgeweicht werden. Ausschweifungen, wie mit Genussmitteln einfach falsch umgegangen wird, wie man kein Problem damit hat, am Wochenende betrunken zu sein, regelmäßig. Götzendienst. Ja, da denkt man vielleicht, Götzendienst, okay, das ist, weiß nicht, wie das bei euch hier ist, ob ihr jetzt Altäre in der Stadt habt, wo ihr euch davor niederwerft. Wir haben das nicht bei uns in Sachsen, aber es gibt so Götzendienst so ganz praktisch, ja. Man sieht es manchmal daran, wofür Leute so ihr ganzes Geld ausgeben. So. Was ist dir so das Wichtigste? Ja? Manchmal habe ich den Eindruck, Götzendienst kann das auch sein, wenn ich mir, weiß auch nicht, das, also, na, das lässt sich schwierig definieren, weil für manchen ist es das, für manche halt, aber die Frage ist, was liebst du mit deinem Leben wirklich? Sag mal so, was liebst du? Was ist das, von dem du erhoffst, dass es dir absolutes Glück bringt? Das kann vieles sein, ne? Manchmal ist bei mir der Fußball. Wenn Bayern die Champions League gewinnt, dann denke ich immer, dann bin ich glücklich. Hält nur 3 Tage. Ja. Streit und Feindseligkeiten. Ich denke, das kennen wir alle. Eifersucht, Rechthaberei, Zerwürfnisse. Paulus, der macht den Galatern klar. Wisst ihr, ihr Galater, an eurem Leben sieht man, dass ihr irgendwo eine falsche Tendenz in eurem Leben habt. Ihr seid nicht wirklich, ihr lebt nicht wirklich aus der Kraft vom Evangelium. Und weil ihr nicht aus dieser Kraft lebt, sondern weil ihr euren Glauben irgendwie links oder rechts weggekippt lebt, könnt ihr auch nur so leben, wie es euer natürliches Fleisch euch hervorgibt. Ich möchte es mal so sagen, vielleicht ist das genau das Kernproblem dieser Galater. Die Galater, die wollten einen schönen Blumentopf haben. Aber die Pflanze drin war denen total egal. Die wollten nach außen schöne Formen haben. Das sollte gut aussehen. Oh, wir sind alle beschnitten. Ja. Aber wie ihre Herzen aussahen, war ihnen egal. Und wisst ihr, ich glaube, das ist die große Gefahr, die im Christsein besteht. Dass wir irgendwann Christsein auf einen Blumentopf reduzieren und in unserem Herzen drin irgendwie was ganz, ganz schief ist. Eigentlich gar nichts leben kann. Und was nützt dir ein schöner Blumentopf, wenn die Pflanze da drin vertrocknet ist? Warum erzähle ich euch das? Ja, sag ich manchmal, wo kommt der jetzt her, 330 Kilometer, und erzählt uns hier sowas über, warum die Galater so viele Probleme hatten und sowas will der von uns? Wisst ihr, ihr als Mitarbeiter, ihr prägt das Glaubens- und Gottesbild von Kindern und Jugendlichen. Wisst ihr das? Euer Glauben und euer Leben als Christ, das prägt die Kinder und Jugendliche in einer entscheidenden Phase. Und ganz ehrlich, überleg mal, von wem du deinen Glauben gelernt hast. Es gibt immer Vorbilder, die man hat. Irgendwo hat man Vorbilder, irgendwie an Leuten sich orientiert. Und du prägst die nächste Generation. Und deswegen ist es so wichtig, du machst es durch dein Reden, durch Andachten, aber du machst es genauso durch Beziehungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir selber das Evangelium ganz tief verstehen, um es auch selber verständlich weitergeben zu können. Und deswegen stelle ich dieses Thema hier heute Abend an den Anfang, weil mir das wichtig ist, weil ich denke, es ist die Grundlage von aller Arbeit, dass wir selber das Evangelium tief verstehen und irgendwie uns korrigieren lassen, so wie sich die Galater korrigieren lassen mussten von Paulus. Die Frage ist, was steht in deinem Glaubensleben im Zentrum, im Fokus? Und wir möchten uns dafür, das war jetzt alles nur Einleitung bisher, möchten uns dafür heute Abend ein Gleichnis aus der Bibel angucken. Und es hat mal jemand gesagt, und das fand ich einen schönen Text, schönen Satz, er hat gesagt, in der Bibel, die Bibel ist wie so ein See. Und ein See, der hat manchmal trübe Stellen und er hat manchmal ganz, ganz klare Stellen, wo man ganz tief reingucken kann. Kennt ihr vielleicht so einen Gebirgssee oder so, wo du denkst, boah, krass. Und so ähnlich ist die Bibel. Es gibt manchmal Stellen in der Bibel, da hat man den Eindruck, das ist so ein klarer See und man kann ganz, 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 ganz tief hineingucken ins Herz Gottes. Und eine so eine Stelle, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, und zwar das Gleichnis der verlorenen Söhne. Die meisten kennen das unter dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ich werde euch erklären, warum es eigentlich heißen müsste, das Gleichnis der verlorenen Söhne. Und es ist vielleicht das Gleichnis in der Bibel, was uns am, oder so ein kurzer Text, der ganz, ganz tief komprimiert von Jesus Christus selbst uns wiedergibt, was das Evangelium ist und uns beide Seiten vorstellt, Beliebigkeit und Gesetzlichkeit als Irrwege. Jetzt habe ich mal die Frage, ist euch so das Gleichnis, Allianz Gebetswoche war ja gerade, da war das gerade als Thema, ist das euch so ungefähr vor Augen? Ja, ihr kennt das Gleichnis, ne? Oder soll ich es nochmal ganz lesen jetzt? Oder will es jemand lesen? Es kann es auch jemand lesen vielleicht. Das Gleichnis, die paar Verse, dann sind wir nochmal drin und dann rede ich drüber. Kann jemand das vorlesen? Lukas 15, Vers 11 bis 32.
Er sprach aber, ein Mensch kann in zwei Sorgen. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einem der Bürger jenes Landes, der schickte ihn, auf seine Äcker Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bring schnell das beste Gewand heraus und zieh es ihm an und tu deinen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst es uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden.
Vielleicht gut, wenn wir nochmal unter dem Eindruck stehen von diesem Text. Was stellt der Text uns vor? Er stellt uns auf der einen Seite diesen Liberalismus vor. Diese Beliebigkeit. Das ist dieser jüngere Sohn. Dieser Sohn, der liebt seinen Vater nicht. Was er liebt, ist das, was sein Vater hat. Das Erbe. Und er sagt seinem Vater: Gib mir das Erbe. Jetzt wissen wir alle, geerbt wird dann, wenn man tot ist. Was sagt der andere zu seinem Vater als: Vater, für mich bist du gestorben. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte nicht mehr unter deinem Willen leben. Ich will tun, was ich will. Weißt du, ich selber weiß, was gut für mich ist. Das ist nur diese Grundeinstellung. Ich weiß, was gut für mich ist. Und so geht er weg. Und ich glaube, das ist so, was man so sieht. Er will das, was der Vater geben kann. Aber er will nicht den Vater selbst. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. Ne? Das ist dieser Liberalismus, den ich gemeint habe. So dieses, ich nehme mir das mit, was mir Spaß macht im Glauben. Ich nehme mir das mit, was gut für mich ist. So das Kuschelige, ja, das nehme ich auch mit. So Jugendgruppe ist ganz toll und auch so ein Zeltlager ist ganz schön. Und ich gehe auch so weit mit im Christsein, wie es für mich noch. Aber da, an der Stelle, wo Gott das von mir, wo Gott sagt, ich weiß, was gut für dich ist, sage ich, nee. Das weiß ich schon selber. Ja? Und nehme so ein bisschen so, misch mir das zusammen. Ich glaube vielleicht einfach nicht, dass Gott es gut mit mir meint. Ich glaube nicht, dass Gott mich liebt. Ich glaube nicht, dass er besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Und fange an, Sünde zuzulassen. Das Gottesbild ist, ich habe das mal so, das Gottesbild von diesem jüngeren Sohn oder von so einem Typen habe ich mal so genannt. Gott findet all, was habe ich geschrieben? Ach ja, wir, ja genau, richtig, das Gottesbild. Gott findet alles gut, solange es mir Spaß macht. Nee, ich finde Gott gut, solange es mir Spaß macht. Wenn er was nicht gut findet, dann ist er ein schlechter und fieser Gott. Also man sagt so, ja, also ich will den Gott, der top gibt, aber wenn Gott Nein sagt zu mir, dann ist es ein gemeiner Gott. Mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich will lieber so einen Gott, der immer sagt, das ist alles richtig so. Ich möchte keinen Gott, der mir unangenehm ins Leben redet. Ja. Das ist nur dieses Gottesbild. Und das Spannende ist, dass am Ende hier dahinter ein Grundsatz steckt, dass jemand sagt, ich selber weiß, was gut für mich ist. Ich lebe so, wie es für mich okay ist. Und mir darf da niemand reinreden. Das ist der Lebensgrundsatz dahinter. Ich weiß, was gut für mich ist. Am Ende ist es nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Ich sage, ich selber weiß, was richtig ist. Es ist Selbstgerechtigkeit. Es ist zu sagen, ich weiß es besser. Das ist dieser jüngere Sohn. Gut, wie ist es jetzt mit dem Liberalismus? Das ist relativ einfach zu erkennen. Das siehst du ganz einfach. Ne? Also wenn jemand, ja, offen so sagt, nee, ich glaube nicht, dass Gott will, dass ich meine Steuererklärung ehrlich mache, okay, oder so, na gut, das sieht man vielleicht nicht bei der Steuererklärung, aber beim Banküberfall, da sieht man es, ja, wenn jemand sagt, ich glaube nicht, dass es schlecht ist zu klauen, macht vielleicht jetzt niemand, aber das kann man recht gut sehen. Dann gibt es auch diese zweite Seite, diesen Moralismus, und das ist so ein bisschen der ältere Sohn. Und hier wird es schon ein bisschen komplizierter. Denn der jüngere Sohn, der geht ja weg vom Vater. Da kannst du ja immer noch sagen, der verlorene Sohn, der Böse. Der ältere bleibt beim Vater. Aber wenn man mal genau hinhört bei dieser Geschichte von diesem älteren Sohn, merkt man, dieser ältere Sohn, der liebt seinen Vater genauso wenig. Der liebt seinen Vater nicht. Er beruft sich vor seinem Vater genauso nur auf seine eigenen Leistungen, auf seine eigene Gerechtigkeit. Der kann nicht verstehen, wie der Vater später den jüngeren Sohn wieder aufnimmt. Er sagt, ich arbeite hier, ich arbeite und nie machst du für mich mal so ein Fest. Und der kommt wieder und er versteht nicht, dass es seinem Vater die ganze Zeit darum ging, mit ihm so ein Fest zu feiern. Aber er nie Zeit dafür hatte, weil er immer nur arbeiten musste und arbeiten musste, weil er eigentlich gar kein Interesse hat an seinem Vater. Er hat sich jahrelang nie danach gesehnt, mit seinem Vater zu feiern. Ich finde es so verrückt. Der kommt da wieder hin, müsst euch das vorstellen, ich stelle mir das so, vielleicht ein doofes Beispiel, aber kennt ihr Dorffeste? Kennt ihr bestimmt, ne? Bei uns gab es so ein Dorffest immer zu Hause und wenn ich zu Hause im Bett lag, das war so 2 Kilometer weg, das Dorffest, da ging es immer so boom, 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 so ganz laut, ja? Das kennt ihr vielleicht? Ach, Dorffest, ein Dorffest. Ja, das ist jetzt die kulturelle Brücke, die wir irgendwie schlagen müssen. Und so kannst du dir das vorstellen. Der ältere Sohn, der kommt vom Feld und er hört schon so richtig den Reigentanz und die Musik, so aus 2 Kilometer Entfernung. Da hört er, da ist was los. Und er fragt sich, was ist das? Das kenne ich nicht. Noch nie erlebt. Er hat noch nie erlebt, mit seinem Vater zu feiern. Noch nie. Und das Problem ist an diesem Sohn, er sagt, oder am Ende kriegt man mit, er macht dem Vater Vorwürfe, er sagt, nie hast du mir gegeben. Man merkt, dieser ältere Sohn ist eigentlich genauso wie der jüngere Sohn. Er will das, was der Vater ihm geben kann. Aber er will nicht den Vater selbst. Er hat keine Beziehung zu seinem Vater. Und das gibt es auch heute noch. Vielleicht dieses, das sieht man nicht, ja. Das sind Leute, die sind christlich dabei. Die sind irgendwie beim Vater. Ich fand das schön, zur Allianz Gebetswoche, ich habe darüber gepredigt bei uns in der Gemeinde, da hieß der Titel, zu Hause und doch weit weg. Der ist zu Hause und doch weit weg. Das gibt es auch heute noch. Ein Christsein, was nur darauf besteht, ich muss leisten, ich muss arbeiten. Ich muss immer besser werden, die Leute müssen immer besser von mir denken. Sünde übertüncht man, niemand darf mitbekommen, dass man Fehler hat. Man ist neidisch, hat Neid auf andere, die vielleicht begabter sind als man selbst. Man denkt sich, da kommt einer in die Gemeinde, der ist viel jünger, der kommt vielleicht noch aus unchristlichem Hintergrund und auf einmal ist der ganz begabt im Predigen. Denkst du dir, sowas Gemeines? Ich bin schon immer hier, Wieso hat Gott ihm so eine Gabe gegeben? Man kann Gott nicht genießen, nicht über Gott staunen, weil am Ende nicht Gott der Mittelpunkt des Glaubens ist, sondern wieder die eigene Gerechtigkeit. Das Gottesbild ist, Gott ist nie zufrieden mit mir, ist nur zufrieden mit mir, wenn ich leiste. Wenn ich nicht leiste, liebt Gott mich nicht. Und das ist wieder nur Selbstgerechtigkeit. Ich bin ein guter Christ, ich lebe besser. Gott kann froh sein, dass er einen wie mich hat. Also wenn alle so wären wie ich, dann würde der Laden laufen. Das sind die beiden Wege, die uns Jesus vorstellt in diesem Gleichnis von zwei Söhnen, die beide am Ende am Ziel vorbeigehen. Und das Schlimme ist, am Ende des Gleichnisses, das Schlimmste ist es vielleicht wirklich, Jesus erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten, den religiösen Leuten seiner Zeit. Und das Problem am Ende dieses Gleichnisses ist, der jüngere Sohn, der ist am Ende beim Vater dabei, der versteht's. Der ältere Sohn, da bleibt's offen. Ich glaube, Jesus hat das so erzählt, damit wir diese Geschichte zu Ende schreiben. Damit wir am Ende für unser Leben dahinter sagen, wie es aussieht. Was ist jetzt der gefährlichere dieser beiden Wege? Ich glaube, dass dieser Moralismus vielleicht sogar der gefährlichere Weg ist. Beide haben das gleiche Ziel am Ende, aber der Moralismus ist schwieriger zu entdecken. Und ich glaube, dass in unserem Leben als Christ wir immer zwischen beiden Sachen irgendwie ein bisschen schwanken, aber ich glaube, dass der Moralismus das gefährlichere ist. Deswegen sagt ja der Paulus auch, ein wenig Sauerteig reicht aus. Ich möchte euch mal nochmal ein bisschen auf dieses Wesen des Moralismus eingehen. Und zwar, ich habe mir so eine Gegenüberstellung gemacht. Was ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Pharisäer? Was ist der Unterschied zwischen einem, der das Evangelium versteht, und einem, der zu Hause ist, aber nicht irgendwie trotzdem weit weg ist? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ein Christ, der dient Gott aus Liebe. Ein Pharisäer dient Gott, um sich Gottes Segen zu erhandeln. Merkst du den Unterschied? Der eine liebt Gott und weiß sich geliebt, der andere möchte mit Gott handeln. Der denkt, wenn ich nichts mache, dann kann Gott mich auch nicht segnen. Und wenn ich was will, dann muss ich machen. Der Christ, der betet, weil er Gott wunderschön findet und Gott anbeten möchte. Der Pharisäer, der bittet nur, ohne überhaupt überwältigt zu sein von Gott. Ein Christ dient anderen, weil er durch Jesus andere lieben kann. Ein Pharisäer dient anderen, damit er sich beweisen kann, dass er gut ist. Ein Christ bekennt Schuld und kann Vergebung annehmen, weil er weiß, seine Sünde ist bezahlt. Der kann Sünde vor anderen bekennen. Ein Pharisäer versteckt seine Sünde. Er leidet unter ihr, weil sie sein selbstgerechtes Weltbild ins Wanken bringt. Ein Christ weiß um seinen Wert und dass Gott ihn bedingungslos liebt. Ein Pharisäer findet sich toll, wenn er gut lebt und fühlt sich wie ein Versager und zweifelt an sich selbst, wenn er versagt hat. Das ist vielleicht so, wisst ihr, so der Unterschied zwischen dem Herzen eines Pharisäers und eines Christens. Ein Pastor aus den USA, Timothy Keller, der hat mal eine schöne Beispielgeschichte dazu erzählt, die möchte ich mal noch da erzählen. Der hat mich da sehr bewegt. Es ging um den gleichen Gedanken. Was ist der Unterschied zwischen dem Christen und dem Pharisäer? Er hat gesagt, es war ein Königreich, und in dem Königreich gab es einen König, das ist gut, und einen Bauern, der hat Mohrrüben angebaut. Möhren, Karotten, was sagt ihr dazu? Ja, okay, gut. Ja, der hat Möhren angebaut. Und eines Tages, da hat er eine Möhre gefunden in seinem Acker, so eine Möhre hier, ne? Und er hat gedacht, boah, das ist die größte und schönste Möhre, die ich in meinem ganzen Leben gezüchtet habe. Und weil es die größte und schönste Möhre ist, die ich je gezüchtet habe, werde ich diese größte und schönste Möhre meinem König schenken. Und er ist jetzt zum König gegangen und sagt, König, das ist die größte und schönste Möhre, die ich je gezüchtet habe. Und weil es die größte und schönste ist, schenke ich sie dir. Der König hat sich gefreut über diese Möhre und sagt, Bauer, du bist ein guter Bauer, danke für diese Möhre. Weißt du, ich habe noch ein zweites Stück Acker, oder ich habe auch ein Stück Acker, das ist neben deinem. Und ich sehe, du bist so ein guter Bauer. Komm, nimm das Ackerstück noch mit dazu. Da kannst du noch mehr Möhren anbauen. Und er geht nach Hause total überwältigt. Und da ist ein Angestellter des Königs und er hört das. Und er überlegt und denkt, aha, wenn man so eine Möhre dem König gibt, kriegt man ein Stück Land. Ah, dann geht er nach Hause, kommt am nächsten Tag wieder und sagt, König, ich züchte Pferde. Das hier ist der größte und schönste Hengst, den ich je gezüchtet habe. Der ist so groß und so schön, weißt du, und weil du so ein toller König bist, schenke ich dir den. Und der König sagt, danke. Und schickt ihn wieder weg. Und er steht da und denkt, also, warte mal kurz. Und der König sagt, ist noch was? Ja, ich habe dir doch gerade den, sagt der König zu ihm. Weißt du, der Bauer gestern, der hat die Möhre mir als König geschenkt. Aber du hast heute diesen Hengst dir selbst geschenkt. Versteht er den Unterschied? Das ist das Herz von dem Christen und dem Pharisäer. Der eine schenkt sich selbst, indem es Gott gibt, um was zu erwarten. Der andere schenkt es Gott, weil er ihn liebt. Mal gucken, wie wir weitergehen hier. Das sind diese beiden Wege. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob du dich irgendwo wiederentdeckst. Ich muss ehrlich sagen, ich erkenne mich auf beiden Wegen immer mal wieder. Merke, da ist immer irgendwas in meinem Herzen drin. Was ist aber das wahre Evangelium? Was ist das, was in der Mitte steht? Was ist das, was Jesus eigentlich uns sagen möchte? Und ich möchte mit euch jetzt darüber nachdenken, was ist das wahre Evangelium? Was müssen wir wirklich verstehen? Und ihr könnt nochmal eure Bibeln aufschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Da schreibt der Paulus an die Korinther, 1. Korinther 1, 29 bis 31. Denn niemand soll Gott gegenüber mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns nun zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Was ist unsere Gerechtigkeit? Und das sagt Paulus. Paulus sagt, du wirst nie vor Gott bestehen mit Selbstgerechtigkeit. Du wirst nur bestehen, wenn du Christus als deine Gerechtigkeit bekommen hast. Und ich glaube, wir müssen zwei grundlegende Dinge verstehen in unserem Glaubensleben. Die erste Sache ist, jeder von uns ist schlechter, als wir es je geglaubt hätten. Ich bin schlechter, als ich es je geglaubt hätte. Wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, ich bin kein Deut besser als David, der da mit Bathseba so richtig tief reingreift. Ich bin keinen Deut besser als irgendeiner. Ich weiß, dass ich als Mensch zu jeder Sünde fähig bin. Wenn ich die Bibel lese und den Anspruch der Bibel an uns Menschen, dann merke ich, ich habe gar kein Recht zur Selbstgerechtigkeit. Und dann merke ich eigentlich, ja, bin ich nicht nur irgendwie schlecht, sondern ich bin viel schlechter, als ich das je geglaubt hätte. Man sieht es bei diesem älteren Bruder, ne? Dieser ältere Bruder hat das nicht verstanden gehabt. Er hat zu seinem Vater gesagt, so viele Jahre diene ich dir schon. Er sagt, Vater, ich bin doch gar nicht schlecht. Ich habe doch so viel für dich gemacht. Ich habe mich nie einer deiner Anweisungen widersetzt. Ich habe immer alles gemacht, was du wolltest. Aber das Problem ist, dieser ältere Sohn, der hatte nie verstanden, was Sünde eigentlich ist. Wisst ihr, Sünde ist nicht in erster Linie ein moralisches Fehlverhalten. Sünde ist es, wenn man Gott nicht als Gott anbetet. Das ist der Kern von Sünde. Der Kern von Sünde ist es, Gott nicht zu lieben. Gott nicht als Herrn zu haben. Der Kern von Sünde Ist es nicht einfach nur ein Fehlverhalten, sondern der Kern von Sünde ist es, Gott nicht zu lieben. Wir sehen das bei Eva im Garten Eden, ja? Was ist ihr großes Kernproblem? Ihr großes Kernproblem ist, dass sie genau diesen Fehler macht, dass sie sagt, ich glaube nicht, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Deswegen glaubt sie dieser Schlange da. Sie lässt sich da in diese Lüge hineinziehen. Und da ist der Kernpunkt von Sünde. Das Kernpunkt ist, Gott nicht wirklich zu lieben. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann merken wir, dass wir alle viel schlechter sind, als wir es jemals geglaubt hätten. Es geht dabei nicht nur um moralisches Gutsein, sondern es geht um viel mehr. Und ich finde es wichtig, dass wir uns dem bewusst werden. Jetzt muss ich kurz hier sehen, wo ich bin. Genau. Das ist diese eine Wahrheit. Wir sind schlechter, als wir sie geglaubt hätten. Und die andere Wahrheit des Evangeliums ist, wir sind geliebter, als wir es je für möglich gehalten hätten. Und das finde ich so Wahnsinn. Jesus breitet unsere Spanne, die Spanne total aus. Er sagt, du bist verlorener und viel schlechter, als du es je geglaubt hättest, aber du bist in Christus so viel geliebter, als es dir überhaupt je hättest vorstellen können. Denn wir sehen das an diesem Vater. Dieser Vater und diesem Gleichnis, da finden wir das wahre Evangelium. Da kommt dieser Sohn zurück, dieser jüngere Sohn, der hat die ganze Familienehre in den Dreck gezogen. Der hätte dafür eigentlich hingerichtet werden können, nach alttestamentlichem Gesetz, dafür, dass er seinen Vater so behandelt. Der hat alles verprasst, was der Vater ihm gegeben hat. Der hat alles kaputt gemacht. Und er kommt zu diesem Vater zurück und sagt, Vater, ich bin es gar nicht wert, deinen Sohn zu heißen, lass mich irgendwie ein Arbeiter von dir sein, ich möchte die Schuld abarbeiten. Und der Vater lässt es gar nicht zu, sondern er nimmt ihn in den Arm, küsst ihn, diesen stinkenden Schweinehirten, der so total zerrupft und abgemagert da irgendwie ankommt, küsst ihn und setzt ihn sofort ein in die vollen Rechte eines Sohnes. Er steckt ihm den Ring an den Finger und sagt, du bist wieder mein Erbe. Er gibt ihm das schönste Kleid, was er hat. Ja, wer hatte denn das schönste Kleid in der Familie? Wo hat er das hergenommen? Das war sein eigenes Kleid. Das war dem Vater sein Kleid. Er gibt das Kleid des Vaters ihm. Wisst ihr? Ich finde es so Wahnsinn, wie dieser Vater reagiert. Dieser Vater reagiert in diesem Gleichnis eigentlich nicht wie ein Patriarch aus der Antike. Ein Patriarch aus der Antike, da steht ja, der rennt auf den zu. Könnt ihr euch, also die hatten ja damals nicht so schicke Hosen wie ich jetzt, ne? Die hatten ja so lange Gewänder, die so bis zum Boden gingen. Könnt ihr euch vorstellen, was ein Patriarch machen musste, um zu rennen? Der musste sein Kleid hochziehen und so rennen. Wisst ihr, wie doof das aussieht? Die ganzen Angestellten müssen gelacht haben. Und wie dieser Vater reagiert, das sprengt jegliche Vorstellung eines Vaters. Was Jesus da sagt, das war in dieser Kultur damals, das kann doch kein Vater machen. Aber dieser Vater macht es, weil dieser Vater diesen Sohn liebt. Und das ist das Schöne. Der Vater lässt den Sohn nicht einfach stehen, sondern der Vater gibt dem Sohn sein eigenes Gewand. Das, was den Sohn wieder zum Sohn macht, ist nichts, was der Sohn selbst geleistet hat, sondern es wird ihm geschenkt. Es ist zugerechnete Gerechtigkeit. Und ich glaube, genau da liegt der Punkt, den wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, dass es im Christsein nicht darum geht, dass ich mir selbst irgendwas erarbeite, dass ich selbst mich irgendwie vor Gott wertvoller mache, sondern dass es nur darum geht, dass ich in allererster Linie von Gott Gerechtigkeit zugerechnet bekomme, dass es ein Geschenk ist. Wisst ihr, Gott sucht keine Angestellten, er sucht Kinder. Ich finde das so verrückt, dass dieser Sohn, dieser jüngere Sohn, der kommt und sagt, ich möchte ein Sklave sein von dir, mein Vater. Und der Vater macht ihn zu einem Sohn. Was ist der Unterschied zwischen dem Sklave und dem Sohn? Ich möchte euch das nochmal hier kurz vorstellen. Was ist der Unterschied dazwischen? Ein Sklave gehorcht, weil er gehorchen muss. Ein Sohn gehorcht, weil er liebt. Ein Sklave hat Angst vor Strafe. Deswegen arbeitet er. Ein Sohn, der arbeitet aus Liebe. Ein Sklave hat Angst, wenn ich versage, dann wäre ich bestraft. Und ein Sohn weiß, wenn ich versage, ist mir vergeben. Ein Sklave wird dafür nicht geehrt, dass er seine Pflicht tut, ein Sohn sieht die Arbeit, die er tut, als eine Ehre. Und ich glaube, das ist dieses Wichtige, was wir verstehen müssen. Das ist das, was im Zentrum steht des Evangeliums. Im Zentrum steht, dass Gott sagt, du bist schlechter, als du es je geglaubt hättest, aber ich liebe dich viel mehr, als du es dir hättest dir vorstellen können. Und du kannst nur aus einem einzigen Grund mein Kind werden, weil ich es dir schenke, nicht weil du es dir verdient hast. Ich schenke es dir. Und was Gott uns da schenkt, ist so viel größer, als wir es glauben könnten. Im Römerbrief sagt Paulus mal, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben. Gott macht uns zu seinen Erben. Ich habe euch einfach mal was mitgebracht, ein paar Bibelstellen, die euch sagen, oder die uns sagen, was wir geworden sind in Christus. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du seine Gerechtigkeit bekommen hast, dann bist du ein Kind Gottes. Du bist sein Kind. Du bist ein Erbe von ihm. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Du bist ein Freund. Das ist ein Freund Gottes. Jesus sagt, ich nenne euch jetzt Freunde. Du bist gerechtfertigt. Weißt du was? Ich finde das so einen schönen Satz, gerechtfertigt zu sein. Das heißt, deine Akte ist abgeschlossen. Da ist nichts mehr zu tun. Niemand holt mehr deine Akte raus und sagt, an dem und dem hat er so und so viel da falsch gemacht. Du bist gerechtfertigt. Du bist teuer erkauft. Du bist ein Glied am Leib Gottes. Du bist jetzt ein Bürger des Himmels. Du bist mit Christus verborgen. Das heißt, es wird erstmal noch für alle Welt zum Vorschein kommen, was du eigentlich geworden bist. Du bist ein Tempel Gottes. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist ein Heiliger. Du hast einen Geist erhalten, nicht der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Du bist Salz der Erde und Licht der Welt. Du bist eine Rebe am Weinstock Gottes und du bist ein Botschafter seiner Versöhnung. Das ist nur ein Überblick über das, was es bedeutet, was Gott, was er aus dir gemacht hat. Wenn du diese Liste liest, ist die Frage, glaubst du das, was da steht, dass du das bist? Und ich glaube, du kannst es nur glauben und annehmen, wenn du verstanden hast, warum du das bist. Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so toll dich benommen hast, sondern deswegen, weil Gott dir seine Gerechtigkeit zurechnet. Ich komme jetzt langsam zu Ende. Ich möchte nochmal auf was eingehen, was mir an diesem Gleichnis so wichtig geworden ist. In diesem Gleichnis von dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen, da gibt es noch einen dritten Bruder. Kennt ihr den? Der dritte Bruder in dem Gleichnis? Wahrscheinlich nicht, ne? Wisst ihr, der jüngere Bruder war weggegangen in ein fernes Land und war abgehauen. Und eigentlich wäre es die Aufgabe seines älteren Bruders gewesen, sich um den jüngeren zu kümmern. Eigentlich hätte der ältere Bruder mal diesem jüngeren hinterherreisen müssen. Der hätte mal gucken müssen, wo steckt denn mein Kleiner? In welchem Schlammloch? Hätte ihn da rausziehen müssen, hätte sagen müssen, hey, der Vater ist dir nicht mehr böse, komm mit. Der ältere Sohn hätte Verantwortung übernehmen müssen für seinen Jüngeren. Aber er macht's nicht. Aber dieses Gleichnis wird von jemandem erzählt, der genau das gemacht hat. Der, der dieses Gleichnis erzählt, das ist der, der wirklich vom Vater kam. Der den Vater verlassen hat und dieses Wunderschöne beim Vater. Der zu dem Jüngeren gegangen ist in diese Welt. Der hingegangen ist dort in den Schlamm der Welt. Zu dem jüngeren Sohn. Und der gesagt hat, hey, kleiner Bruder, komm nach Hause. Und der bezahlt hat für das, was der kleine Bruder verzecht hat. Wisst ihr, der dritte Bruder dieses Gleichnisses ist Jesus selbst. Und wenn du das ganze Lukas-Evangelium liest, dann merkst du, dass Jesus Christus selbst das ist, dem diese Erlösung alles gekostet hat. Jesus ist komplett an meine Stelle gegangen. Er hat mit mir die Rolle getauscht. Er hat das Leben gelebt, was ich hätte leben müssen. Und er ist dann den Tod gestorben, den ich hätte sterben müssen. Jesus ist der wahre ältere Bruder, der vom Vater kommt, um den Jüngeren zu suchen. Und ich finde es so genial, weil Jesus das Leben gelebt hat, was du hättest leben müssen, und weil er den Tod gestorben ist, den du hättest sterben müssen, weil er mit dir komplett getauscht hat, darfst du jetzt seinen Platz einnehmen. Jesus ist für dich ins Gericht gegangen und du darfst dafür an die Stelle eines Kindes Gottes gehen. Jesus ist von dem Thronsaal bis hinunter zum Kreuz, zum Knast vom Prinzip her gegangen, damit du vom Knast in den Thronsaal kommen darfst. Und wenn du das verstehst, wenn du verstehst, dass Jesus alles gemacht hat, dann befreit dich das von allem Druck. Dann weißt du, du musst nicht mehr leisten, um Gott was zu beweisen, weil Jesus hat alles gemacht. Du weißt, du darfst versagen, denn Jesus hat dein Versagen schon längst bezahlt. Du weißt, du brauchst keine Angst mehr haben, denn Jesus hatte deine Angst in Gethsemane. Du brauchst dich nicht mehr unwürdig zu fühlen, denn Jesus hat dir seine Würde gegeben. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Das ist der Kern, um den es geht in diesem Gleichnis. Es geht darum, dass man Gerechtigkeit nie bekommt durch sich selbst, sondern nur zugerechnet bekommen kann. Oh, das ist zu früh. Und jetzt stell dir vor, wenn du das so richtig tief verstehst, was das für einen Einfluss auf deine Arbeit hat, wenn du Kindern so ein Evangelium sagen kannst, wenn sie an dir sehen, dass du versagen kannst, aber es nicht schlimm ist, weil dir vergeben wird, wo du dich entschuldigen kannst bei Kindern und es dir nicht schwerfällt zuzugeben, dass du auch Fehler hast und ihnen zeigen kannst, was Gnade ist. Genau. Und erst das, wenn du Gnade wirklich verstehst, erst das verändert wirklich dein Leben. Petrus sagt mal, das finde ich total spannend, lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Wenn du Gnade wirklich verstehst, dann wird das dein Leben verändern. Dann wirst du auf einmal fähig sein, anders zu leben. Aber nicht, weil du so toll bist. Ich glaube, das ist genau das Problem. Beide Konzepte, Moralismus und Liberalismus, scheitern daran, dass wir selber das nicht nie schaffen werden, Gottes Maßstab einzuhalten. Aber wenn du Gnade verstehst, dass du es gar nicht mehr musst, dass es dir zugerechnet wird, dass du eine Beziehung als Kind hast zu Gott, dann wird es dich wirklich verändern. Und ich wünsche, das habe ich hier schon gesagt, zack, zack. Ich wünsche uns das, dass wir das immer tiefer verstehen. Ich wünsche mir, dass wir immer tiefer verstehen, was wirklich Gnade ist. Ich habe es hier nochmal gesagt, wir müssen nicht mehr Druck aufbauen, sondern Gnade müssen wir mehr verstehen. Christen leben nicht aus der Kraft des Gesetzes, sondern aus der Kraft der Gnade. Und ich habe euch jetzt am Ende noch was mitgebracht. Und zwar, was ist denn getan? Ach ja. Und zwar habe ich für jeden von euch einen Zettel mitgebracht, wo ich mir wünsche, dass ihr einfach nochmal selber über das Thema nachdenkt. Jetzt vielleicht so 10 Minuten lang. Dieser Zettel, der hat auf der einen Seite steht, das Evangelium im Zentrum unserer Arbeit, für dich als Mitarbeiter, wo du nochmal selber ein paar Fragen hast, wo du drüber nachdenken kannst über dieses Thema. Auf welcher Seite stehst du? Wo steht da dein Problem? Und auf der anderen Seite, was kann dieses Thema dazu, oder was kannst du für Auswirkungen dafür haben? Wie kannst du das Evangelium unverfälscht zu den Kindern bringen, mit denen du zusammenarbeitest? Und ich würde sagen, dass wir jetzt uns vielleicht nochmal, es ist gerade um 8, dass wir uns vielleicht 10 Minuten oder bis Viertel ungefähr Zeit nehmen und jeder mal einfach diesen Zettel für sich selber durchgeht und ihr nochmal über dieses Thema nachdenkt. Genau. Ich gehe es mal durch hier. Und danach können wir ja nochmal irgendwie eine Gesprächsrunde oder so machen.